Guten Morgen. Kommt ein Schüler zum Rabbi.
Rebbe, was ist Barmherzigkeit?
Sagt der Rebbe, Barmherzigkeit kann ich dir erklären. Kommt ein Kunde zu mir in den Laden, kauft ein Brot. Beim Bezahlen fällt ihm ein 50-Euro-Schein aus der Tasche. Er merkt es nicht. Er nimmt sein Brot und verlässt den Laden. Jetzt zeigt sich Barmherzigkeit. Nehme ich das Geld und stecke es einfach ein oder teile ich es mit meinem Kompagnon? Gott kommt zu uns in seiner großen Barmherzigkeit. Das ist das Thema heute Morgen. Kein einfaches Thema. Weil wir uns als Kinder der Leistungsgesellschaft mit dem Thema Barmherzigkeit ausgesprochen schwer tun. Die Bibel redet davon, dass Gott vom Anbeginn an, vom Beginn an her, sich als barmherzig vorstellt. Und das ist erstaunlich. Wir haben gerade von dem König gesungen, von dem Mächtigen, von dem, der alles regiert. Und dieser König stellt sich für uns als barmherzig vor. Eines der ersten Worte, das er selber wählt, von dem er selber will, dass wir es von ihm wissen, ist, er ist barmherzig. 2. Mose 34. Der Herr zeigt sich Mose und stellt sich vor als Herr, barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Reue. Oder der Psalm 145 oder Psalm 103. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Dieser Gott, derjenige, der die Macht hat, Himmel und Erde zu erschaffen, möchte zuallererst, dass wir wissen, er ist barmherzig. Und er möchte, dass wir damit beginnen. Und das fällt uns unglaublich schwer. Denn wir sind Kinder der Leistungsgesellschaft. Wir sind aufgewachsen mit der Überzeugung, dass wir uns unseren Wert verdienen müssen. Wir sind aufgewachsen damit, dass Leistung zählt, etwas erreichen, etwas darstellen. Es ist unsere DNA, uns zu vergleichen und unsere Rangfolge zu ermitteln, wo wir uns denn in der Gesellschaft bewegen. Wer ist wichtiger als wir und wer ist unwichtiger als wir und wo befinden wir uns da in einem gesellschaftlichen Raum? Wo befinden wir uns mit dem, wer wir sind und was wir darstellen und was wir verdienen und wer wir sind, was wir tun? Wir atmen das. Wir sind in unserem Denken und Sein so sehr von der Leistungsgesellschaft beeinflusst und durchdrungen, dass Barmherzigkeit da vielleicht noch am Rand ein bisschen Platz hat. Also gut, wenn wir alles getan haben und wenn wir geleistet haben und wenn wir alles erreicht haben, dann passiert es hin und wieder mal, dass man den Ball fallen lässt. Und dann ist gut, dass auch Barmherzigkeit geschieht. Dann ist es gut, wenn man sich dann darauf berufen kann, dass man ja auch mal einen Fehler machen darf. Denn dann ist ja auch irgendwo Barmherzigkeit angesagt. Barmherzigkeit kommt, nachdem wir was gebracht haben, nachdem wir was geleistet haben, nachdem wir alles erreicht haben und getan haben, unser Bestes gegeben haben und dann war es noch nicht genug, dann kommt noch ein bisschen Barmherzigkeit dazu. Aber das ist nicht der biblische Ansatz. Das ist nicht das, was Gott will. Ich habe vor einigen Jahren eine Konferenz geplant und wir haben mit den Amis verhandelt und haben mit ihnen alles abgesprochen und all diese Arbeit war getan, als mir, während die Amis auf dem Weg zum Flughafen sind, plötzlich einfiel, ich habe den beiden Referenten gar nicht gesagt, dass sie noch einen Workshop auf der Konferenz machen. War mir völlig durchgegangen. Nicht nur ein Referat, auch ein Workshop. Dann habe ich schnell noch eine E-Mail geschrieben und ihnen gesagt, übrigens, es tat mir furchtbar leid, es war mir unglaublich peinlich. Die hatten jetzt einen Vorlauf von, ich sag mal, 8 Stunden noch. Meine, für so einen Workshop mit 200 Leuten in Deutschland. Und dann kam eine sehr barmherzige E-Mail. Und ich dachte, ja genau, wie gut es Barmherzigkeit gibt. Aber Barmherzigkeit erst dann, wenn ich was geleistet habe, wenn ich gearbeitet habe und alles geschafft habe. Gott beginnt mit der Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit steht am Anfang. Die Barmherzigkeit, die Liebe, die Fülle, die Größe, die Herrlichkeit Gottes steht am Anfang. Wenn wir den Schöpfungsbericht uns anschauen, stellen wir fest, dass Gott den Menschen, die Welt schafft und den Menschen schafft. Der Mensch wurde an welchem Tag erschaffen? Am sechsten. Genau. Gut. Jawohl. So. Und was kam da? Also der Mensch wurde erschaffen und bekam den Auftrag zu bebauen und bewahren, seid fruchtbar und mehret euch, all diese wunderbaren Dinge. Und was war am nächsten Tag?
Pause.
Nee, echt? Moment mal, also stell dir das mal vor, ihr seid geschaffen, ihr seid frisch, ihr seid voll im Saft und ihr seid Ebenbild Gottes und jetzt legen wir los. Ja, am nächsten Tag, Gott, was machen wir heute? Und Gott sagt, Sabbat. Wie jetzt? Ernsthaft? Ja. Also ich hätte vielleicht gesagt, Gott, oh, ich meine, du bist erschöpft nach einer Woche, aber ich bin frisch. Also wenn du dich ausruhen willst, ich könnte ja in der Zeit mal ein bisschen im Paradies ein bisschen bebauen und bewahren. So, schon mal anfangen, schon mal nach dem Rechten sehen, ein paar Tiere schon mal mit Namen benennen, ja. Aber Gott startet mit dem Sabbat, um von vornherein deutlich zu machen, am Anfang unserer Beziehung mit Gott steht die Barmherzigkeit. Am Anfang unserer Beziehung mit Gott steht die Ruhe. Am Anfang steht das beschenkt werden. Die Barmherzigkeit kommt nicht erst, wenn wir geleistet haben. Sie kommt nicht erst, wenn wir den Ball haben fallen lassen. Sie kommt nicht erst, wenn wir irgendwo merken, ach, hier ist noch ein Defizit. Die Barmherzigkeit steht am Anfang. Wir haben aus dem Sabbat den freien Tag gemacht, mit dem wir unsere Schaffenskraft wiederherstellen wollen. Das haben wir uns verdient. Nach 6 Tagen schaffen, brauchen wir auch mal ein bisschen Urlaub, brauchen wir auch ein bisschen frei. Aber das ist nicht der Sabbat, das ist nicht die Idee des Sabbat. Er ist nicht dazu gedacht, dass wir unsere Arbeitsleistung wiederherstellen. Der Sabbat ist dazu gedacht, damit zu beginnen, mit der Ruhe bei Gott, mit der Barmherzigkeit Gottes, mit der Liebe, mit der Größe, mit der Fülle Gottes, in das Leben zu starten und aus dieser Fülle heraus etwas zu tun, was dann ausfließt aus dem tiefen Erlebnis mit Gott. Gott gibt uns seine Barmherzigkeit, um damit anzufangen. Er gibt uns seine Barmherzigkeit, um damit ins Leben zu starten. Und wir tun uns damit unendlich schwer. Denn Leistung ist unser Lebensprinzip. Wo immer wir uns der Macht gegenüber sahen, wo immer wir Menschen oder Dinge über uns haben, die über uns Macht haben, haben Menschen 2 Strategien. Die erste Strategie ist schlicht und ergreifend, wir reagieren mit Angst. Wo wir einer Macht ausgeliefert sind, die wir nicht beeinflussen können, sind wir erstmal voller Furcht. Oh wei, was wird uns da passieren? Wir sind erstmal ein bisschen zurückhaltend, erstmal ein bisschen vorsichtig. Im Krankenhaus. Da haben Leute Macht über uns. Plötzlich begeben wir uns in einen Apparat hinein, über den wir keine Kontrolle haben. Plötzlich werden wir kontrolliert, wenn man da irgendwelche Behandlungen durchläuft und so. Und man geht so ein bisschen vorsichtig, so ein bisschen ängstlich. Und das Zweite, was Menschen machen, ist, wenn sie auf Macht stoßen, ist, sie versuchen, durch Kooperation diese Macht zu kontrollieren. Im Krankenhaus werde ich ein ganz unkomplizierter Patient. Ich mache alles, was man sagt. Ich bin freundlich, zuvorkommend. Wenn ich zu dem Typen beim Amt muss, um irgendeine Genehmigung zu bekommen oder irgendwas. Ich bin sowas von kooperativ und freundlich und nett. Weil man will durch sein Verhalten, durch seine Leistung, durch das, was man tut, die Macht ein bisschen kontrollieren. Man will die Macht nicht gegen sich aufbringen. Man will, dass die Macht auf unserer Seite ist. Also entwickeln wir Strategien, um irgendwie das zu beeinflussen. Wir leisten was, wir bringen was, wir bemühen uns. Und viele Menschen übertragen genau dieses System auch auf Gott. Denn das ist die Macht. Also tun wir besser das, was ihn nicht gegen uns aufbringt. Wir sind nett und wir halten uns an die Gebote und versuchen ein guter Mensch zu sein, um irgendwie diese Macht, die über uns ist, zu kontrollieren. Irgendetwas zu tun, damit diese Macht sich nicht gegen uns wendet. Ich habe während meines Studiums in einer Fabrik gearbeitet, Gummi- und Kunststofffabrik, war der einzige Deutsche in der Schicht. Auch eine interessante Erfahrung. Und die Solidarität unter den Arbeitern war extrem gut. Wir haben uns gut verstanden miteinander und wir hatten einen gemeinsamen Feind. Das waren die Weißkittel. Die Weißkittel waren die Jungs, die von der Qualitätskontrolle und von der Schichtleitung durch die Fabrik liefen und die das Sagen hatten. Die hatten die Macht. Die Weißkittel waren immer
unangenehm.
Und das Schlimmste, was einem passieren konnte, war, dass ein Weißkittel bei einem an der Maschine anhielt und einem beim Arbeiten zuguckte. Weil man konnte sicher sein, der blieb nicht einfach so stehen. Der fand immer irgendwas, was nicht stimmte. Ja? Wenn so ein Weißkittel an der Maschine hinter mir stehen blieb, war das immer so das Gefühl, wie so ein mümmelndes Kaninchen, hinter dem sich eine Schlange gerade in Position bewegt. So. Mein erster Tag, ein Weißkittel betritt die Halle, schnurstracks auf meine Maschine zu, wo er stehen blieb. Und ich sah den irritierten Blick meiner Kollegen und das nervöse Verhandeln. Oh, wei, oh, wei, was passiert jetzt? Wenn der Weißkittel hinter uns steht, geben wir das Beste und versuchen, alles zu beeindrucken und versuchen, nett zu sein und gut zu sein und Leistung zu bringen. So sind wir. Wir versuchen, das zu beeinflussen, was wir eigentlich nicht selber unter Kontrolle haben. Und so geht es ganz vielen Menschen mit Gott. Wir versuchen, die Gott auf unsere Seite zu bringen. Wir arbeiten, wir bemühen uns, wir geben unser Bestes, wir versuchen, das Leben zu meistern und versuchen, irgendwie so durchzukommen, dass die Macht für uns ist. Aber wir werden dabei sehr müde. Wer so versucht, mit Gott zu leben, der verausgabt sich sehr. Wer nicht mit der Barmherzigkeit beginnt, sondern wer immer noch meint, er muss diesen Gott beeindrucken, er muss vor diesem Gott irgendetwas beweisen, irgendetwas leisten, irgendetwas tun, um ihn auf unsere Seite zu bringen, der wird müde und ausgelaugt im Laufe seines Lebens, ist er sehr kaputt. An dem Morgen, als der Weißkittel kam, war ich der Einzige, der nicht nervös war. Ich war sogar sehr relaxed. Denn was keiner meiner Schichtkollegen wusste, ich kannte den Mann im weißen Kittel. Ich kannte ihn relativ gut, er ist mein Vater. Mein Vater arbeitet in der gleichen Firma, allerdings nicht in diesem Bereich, sondern in der Konstruktion. Aber auch da hatte er einen weißen Kittel. Und während ich mit ihm ein paar Scherze, mein Vater wollte mal gucken, was sein Sprössling so machte. Und wir scherzten ein bisschen hin und her, machten ein bisschen Witze und so. Und meine Kollegen wurden immer nervöser. Schließlich verabschiedete er sich, ging. Und ich war sehr versucht, es nicht aufzulösen. Dieser Weißkittel war gar nicht gegen mich. Dieser Weißkittel war ganz für mich. Dieser Weißkittel hatte mir beigebracht, wie man Fahrrad fährt und wie man Reifen flickt. Und ich wusste genau, der ist auf meiner Seite. Und so müssen wir begreifen, Gott ist nicht der Weißkittel, der wie die Schlange über unserem Leben wacht und darauf aufpasst, dass er jederzeit zustoßen kann. Sondern wir müssen wieder zurückkehren zu dem Gedanken, wir müssen mit der Barmherzigkeit Gottes beginnen. Dass wir an vielen Stellen den Sabbat verloren haben, den Moment, wo Gott uns mit seiner Barmherzigkeit füllt, den Moment, wo wir genießen können, bevor wir Anstrengung bringen, den Moment, wo wir auftanken können, bevor wir leisten. Wenn wir das verlieren, dann generieren wir eine Gemeinde, die nur müde und ausgebrannte Menschen hervorbringt. Und der Verlust des Sabbats, den wir in unserer westlichen Welt haben, ist ein Kennzeichen dieser Frömmigkeit. Einer Frömmigkeit, die sehr beschäftigt ist, sehr engagiert, vieles für Gott reißen will, aber die diesen Gott in seiner Barmherzigkeit verloren haben. Denn was würde sich verändern, wenn wir morgens den Tag mit der Frage beginnen, dass Gott sagt, was brauchst du heute aus meiner Barmherzigkeit? Wie würde sich die Perspektive auf meinen Tag auswirken? Was würde sich verändern, wenn wir in den Tag starten mit dieser Frage, wo Gott sagt, was brauchst du heute von meiner Fülle und meiner Liebe, all dem meiner Hoffnung, was ich dir schenken will? Was brauchst du heute für deinen Tank an Zuversicht und an Gelassenheit und an Hoffnung? Wir beginnen mit der Barmherzigkeit Gottes. Wir beginnen jede Woche mit einem Moment der Ruhe und des Beschenktwerdens von diesem Gott. Nicht, um uns wieder zu erholen, nicht um jetzt mal innezuhalten und alles zu stoppen, sondern vorher. Was würde passieren? Wir würden das zurückgewinnen. Wir haben häufig Sabbat immer noch so mit diesem jüdischen Gedanken im Hintergrund, da darf man so viele Sachen nicht tun. Alles verboten, was irgendwie mit Aktion oder zu tun ist. Und dann immer die Frage, ja, was dürfen wir denn und was dürfen wir nicht? Das ist die falsche Frage beim Sabbat. Die richtige Frage beim Sabbat war, wie kann ich Gott genießen und wie kann ich in die Barmherzigkeit Gottes eintauchen? Denn dazu ist dieser Tag gedacht. Was hilft mir, mit der Freude zu starten? Und hier kommen wir zu einem zweiten Punkt, der uns häufig schwer fällt. Denn wenn wir uns der Barmherzigkeit Gottes ausliefern, dann bedeutet das ja, dass wir auf eine gewisse Weise arm werden müssen. Wenn ich mich der Barmherzigkeit von jemandem ausliefere, heißt das, ich lade ihn ein, mich zu beschenken. Ich lade ihn ein, mich zu beschenken, weil ich merke, ich brauche das. Ich habe ja nichts. Jesus sagt, selig seid ihr geistlich Armen, denn euch gehört das Himmelreich. Und auch hier kriegen wir ein Problem aus der Leistungsgesellschaft, denn wir sind ja nicht gerne arm. Wir sind auch nicht reich, aber geistlich gesehen gehören wir zur Mittelschicht. Und da sind wir auch ganz gerne. Nicht wirklich reich, aber auch nicht wirklich arm. Wir sind nicht so gerne arm vor Gott. Wir haben auch gerne was zu leisten. Wir haben auch gerne was einzubringen. Wir haben auch gerne etwas, worauf wir beharren. Wir mögen unsere Möglichkeiten. Wir mögen unsere Einflussnahme. Wir mögen es auch, die Dinge zu kontrollieren. Aber in der Mittelschicht ist Barmherzigkeit ganz schwer. In der Mittelschicht verpassen wir die Erkenntnis, wie arm wir sind, wie sehr wir diesen Gott wirklich brauchen. In der Mittelschicht haben wir immer noch die Illusion, wir könnten vieles aus eigener Kraft. Wir haben immer noch die Illusion, so viele Ziele, die wir haben, wären die besseren. Wir begreifen nicht, dass dieser Gott alles in allem ist, dass dieser Gott das gesamte Leben anbietet, umfasst, dass wir haben und finden können. Gott lädt mich ein, neu den Sabbat zu entdecken. Und er lädt mich ein, neu arm zu werden, um mit seiner Barmherzigkeit zu beginnen. Was also müsste ich loslassen von meiner geistlichen Mittelschicht, von meinen Errungenschaften, von dem, was ich so gerne hochhalte, wo ich mich so engagiert einsetze und was mich auch ein bisschen stolz macht? Und neu begreifen, dass es die Barmherzigkeit Gottes ist, die mich füllt. Und wo müsste ich neu einen Rhythmus finden? Das Sabbat. Einen Moment, wo ich mit der Barmherzigkeit Gottes beginne, wo am Anfang die Fülle steht, nicht erst, wenn ich es nicht mehr kann, wenn ich es versemmelt habe. Victor Hugo hat in seinem Roman Die Elenden ein wunderbares Bild für die Barmherzigkeit Gottes gemalt und dieses Bild möchte ich als letztes Bild nehmen und euch damit diese Predigt beenden. Er erzählt von einem Dieb, der versucht zu überleben. Und dieser Dieb heißt Jean Valjean und er wird aufgenommen von einem Bischof, der ihn über Nacht beherbergt, der ihm zu essen gibt. Und Jean Valjean ist so verzweifelt, dass er die Gastfreundschaft missbraucht. Dass er in der Nacht, wo er bei dem Bischof übernachtet, sich an dem kostbaren Abendmahlsgeschirr vergreift und einen wertvollen Teller mitgehen lässt und verschwindet. Die Sache fliegt auf, die Polizei beginnt nach ihm zu fahnden und Jean Valjean wird geschnappt. Der Polizist Javert bringt ihn siegessicher in das Zimmer des Bischofs öffnet seinen Sack, zeigt die Liebeslöhne und versucht nun, will nun deutlich machen, hier ist der Dieb, wir haben ihn überführt. Und der Bischof sagt, aber guter Freund, wendet sich an Jean Valjean, Sie haben ja die besten Dinge vergessen. Sie haben den Leuchter nicht mitgenommen und Sie haben auch hier das andere Geschirr nicht mitgenommen. Sie haben ja die Hälfte stehen lassen. Alles war doch ein Geschenk an Sie gedacht. Und Jean Valjean verlässt als freier Mann den Raum und für den Rest seines Lebens geht diese Barmherzigkeit mit ihm. Und als er gerade die Tür raus will, sagt der Bischof zu ihm so zwischen den Mundwinkeln, heute hat die Barmherzigkeit Gottes deine Seele erkauft. Und es war so für den Rest seines Lebens. Für den Rest seines Lebens ging diese Barmherzigkeit mit ihm. Gott kommt zu uns. In seiner Barmherzigkeit. Wir sollen starten mit seiner Barmherzigkeit. Das erfordert Aufmerksamkeit, das erfordert Rhythmus. Und es erfordert, arm zu werden. Lasst uns beten. Herr, wir sind unterwegs mit dir und wir bekennen dir, wie oft uns unser Leistungsdenken deiner Liebe ins Gehege kommt. Wir bekennen dir, wie häufig wir doch auf uns selber achten und doch unsere eigene Leistung suchen. Und wir bekennen dir, wie müde geworden viele von uns sind und wie oft wir uns selber müde und ausgelaugt fühlen. Wir wollen dir diese Müdigkeit bringen. Und wir wollen dich bitten, uns zu helfen, einen Weg zu entwickeln und einen Weg zu entdecken, wie wir neu in diesen guten Sabbatrhythmus finden können. Wie unser Leben neu von dieser großartigen Barmherzigkeit gefüllt werden kann. Damit sie ausstrahlt durch uns hindurch. Danke für deine grenzenlose Liebe. Amen.